Ja, liebe Schwestern und Brüder, wer zu einer längeren Wandertour aufbricht, und ich verrate Ihnen jetzt eines meiner schönsten Hobbys, ist natürlich auf die Berge zu gehen. Und wenn man zum Beispiel auf Deutschlands höchsten Berg wandert, die Zugspitze, dann muss man gut ausgerüstet sein. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und da ist einiges nötig, was man braucht und aber auch einiges, was man nicht braucht. Und wenn man da so eine Tour macht, dann ist es wichtig, dass eine Schutzausrüstung dabei ist. Man muss zum Beispiel eine warme Jacke dabei haben. Jetzt momentan in den Alpen hat es geschneit, im Allgäu 1 Meter Schnee. Also wer noch Skifahren möchte, kann gerne noch zugreifen. Also man muss was Warmes anhaben, man braucht einen Regenschutz. Man braucht aber auch in dieser Höhe einen guten Sonnenschutz. Der ist sehr wichtig, denn wenn man über ein Schneefeld läuft und die Sonne strahlt, dann kann man sich sehr schnell einen Sonnenbrand holen. Und auch das habe ich schon selber erlebt. Aber es geht heute Morgen nicht um eine Tour auf die Zugspitze, auf Deutschlands höchsten Berg, sondern es geht um unseren Glaubenslauf. Und der kann sich auch manchmal sehr lange hinziehen. Und er kann sehr entbehrungsreich werden mit vielen Auf und Abs. Und es kann sich manchmal lange hinziehen. Und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen und von euch heute Morgen da und kommt vielleicht auch, wie wir es gerade gesungen haben, mit solchen Wellen der Angst, des Leides und der Anfechtung in diesen Gottesdienst und kommt damit gar nicht so zurecht und denkt sich, wenn das doch endlich mal zu Ende wäre und wenn ich doch endlich am Ziel wäre. Aber noch sind wir unterwegs, noch haben wir das große Ziel unseres Lebens, die himmlische Herrlichkeit bei Jesus, nicht erreicht. Noch haben wir dieses Leben zu bestehen. Und deshalb nimmt uns der Apostel Paulus mit hinein, was er damals auch an die Epheser geschrieben hat. Wir haben uns ja in diesen Tagen damit beschäftigt, auch mit der Gemeinde dort, und nimmt uns hinein und sagt, das gilt auch für euch heute in eurer persönlichen Situation. In 3 Kapiteln entfaltet der Apostel Paulus die Größe Jesu und die Größe seiner Gemeinde. Und es ist ein großes Geschenk, wenn man hier stehen darf und sieht, die Stühle sind alle besetzt, es wissen noch welche geholt werden. Das ist das Schönste, was ja passieren kann in einer Gemeinde. Und wenn ich zu Missionswochen unterwegs bin und eine große Freude dann erlebe, dass die Stühle nicht reichen, dass die Menschen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Und der Apostel Paulus entfaltet das in 3 Kapiteln, dass wir durch Jesus Kinder Gottes sind, Königskinder. Darüber dürfen wir uns schon gleich erstmal freuen und dafür danken. Wir sind von Gott von Ewigkeit her erwählt. Wir haben Vergebung durch sein teures Blut am Kreuz auf Golgatha. Wir haben es gerade miteinander bekannt. Was ist das für ein Geschenk? Frieden mit Gott. Er hat das größte Leid und alles auf sich genommen, hat sein teures Blut für dich und für mich vergossen, damit wir leben können und Frieden haben. Und wir sind Himmelserben. Das heißt, in der neuen Wohnung Gottes, in der Himmelswohnung, da steht schon dein und mein Namensschild, es ist alles bereit. Und das Gute ist, du brauchst keine Kartons mehr packen am Ende. Du darfst einfach so, wie du bist, wird er dich hineinholen. Ja, und durch Jesus sind wir zu einer neuen Familie zusammengestellt. Schwestern und Brüder aus verschiedenen Altersgruppen, groß und klein, aus verschiedenen Lebenssituationen, wir sind zusammengestellt. Das entfaltet der Apostel Paulus in den ersten 3 Kapiteln. Und gestern haben wir uns dann beschäftigt damit, wie es in Kapitel 4 bis 6 heißt, wie ist der praktische Teil der Gnade Gottes. Was heißt das, in einer Gemeinde die Gaben zu entdecken und miteinander zu dienen? Im Fußball würde man sagen, Mannschaftsspiel einzuüben. Der Torwart kann nicht immer als Stürmer rumrennen und der Stürmer kann nicht ins Tor gehen, da muss man sich schon absprechen. Und was heißt das für uns als Familie, als Eheleute? Was heißt das für uns als Eltern, als Kinder, als Großeltern, als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber? Wir haben gemerkt, Gottes Wort ist sehr aktuell. Und jetzt kommt Paulus in die Schlusskurve. Und da lese ich uns aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Ganze und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Erster Punkt. Jesus ist die Kraft, die uns oft fehlt. Jesus ist die Kraft, die uns oft fehlt. Zuletzt in der noch verbleibenden Zeit, die wir haben in unserem Leben, in unserem Glaubenslauf, die Kraft fehlt uns oft. Ja, und mir manchmal auch. Dass ich mir denke, jetzt bin ich so richtig K.O. Und das kennt der eine oder andere vielleicht auch, der heute Morgen hier sitzt. Es war eine anstrengende Arbeitswoche. Es war viel, was auf uns hereingeprasselt ist. Und auch im Glaubensleben. Es ist schon eine Menge. Und mit mir, was man sich alles beschäftigen muss und kann und wo man herausgefordert ist. Ja, mir fehlt oft die Kraft. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, dass du denkst, ich bin so richtig leer. Ich habe eigentlich keine Kraft mehr. Weder eine Lebens- noch eine Glaubenskraft. Und der Apostel Paulus war auch an dieser Stelle oft. Und deshalb schreibt er das auch. Am Ende mit seiner Kraft. Er wurde mehrmals verprügelt. Er wurde mehrmals herausgebeten. Nach dem Motto, wir wollen dich ein andermal hören. Das ist nichts, was du uns da bringst, nichts Neues. Und das erlebt man als Verkündiger des Evangeliums auch. Dass man so den Eindruck hat, du redest hier gegen eine Wand. Da kommt keine Reaktion. Da passiert nichts. Und es kann einen müde machen. Und das kennt ihr vielleicht aus eurem Leben ja auch. Da bemüht man sich um einen Menschen, dass man ihn in die Nähe Jesu bringen möchte. Man lädt ihn ein. Vielleicht heute Morgen war der eine oder andere schon unterwegs, hat sein Auto bereitgestellt und derjenige steigt wieder nicht ein und sagt, ach, heute ist so kalt draußen, ich konnte doch nicht und ach, es war so anstrengend die Woche und so weiter und so fort. Es kann einen manchmal lähmen. Menschen können einen auch müde machen. Das kennt der Apostel Paulus, das kennen wir auch in unserem Leben. Nicht nur die Arbeit, auch die Herausforderungen, auch die Familie. Ja, es gibt schwierige Situationen und so ist es in der Gemeinde ja auch. Und deshalb ist es wichtig, gegen alle Resignation, gegen alle Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit, dass wir hören, es gibt auch dann noch diese listigen Anläufe des Feindes, die kommen ja noch dazu, der nutzt es ja. Wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, das wäre ja noch einigermaßen in den Griff zu kriegen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen und mit denen, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern. Da, wo Gott seine Kirche baut, und da könnt ihr sicher sein, da baut der Teufel seine Kapelle daneben. Und muss er ja sogar, weil, wenn es nicht echt wäre, dann bräuchte der Feind gar nicht angreifen. Dann wäre es eine ganz harmlose Sache. Eine schlafende Kirche, da braucht der Teufel nichts machen. Die schläft sowieso. Aber da, wo es um das Eingemachte geht, ums Entscheidende geht, da könnt ihr das erleben, dass es immer wieder Dinge gibt, listenreiche Anläufe des Feindes, des Durcheinanderbringers, des Diabolos. Und er macht es sehr listenreich. Er macht es auch in seinem Wort. Er nimmt etwas weg vom Wort. Da wird etwas weggelassen. Gute Bibelleser erkennen das natürlich, wenn was weggelassen wird. Aber gefährlich ist auch, dass er noch etwas hinzufügt. Jesus und da kann jetzt jeder noch einsetzen, was er da gerade will. Also der Feind ist sehr listig und wenn wir die listigen Anläufe bei Jesus sehen, bei seiner Versuchung am Anfang seines irdischen Wirkens, dann merken wir, wie der Teufel Jesus mit dem Bibelwort versucht. Mach doch aus den Steinen Brot, bist der Sohn Gottes. 40 Tage und 40 Nächte hat Jesus ja in der Wüste gehungert, das wäre doch kein Problem, komm, mach doch. Und dann, zweite Versuchung, spring doch von der Tempelzinne runter, mach ein Flugwunder, eine Flugshow. Steht doch in dem Psalmen drin, die Engel werden dich ja, auffangen. Das wäre doch was, da könnten die Leute sagen, jawohl, ne, das ist der Herr der Welt. Und am Schluss lässt der Teufel seine Maske fallen und sagt, auf dem höchsten Berg, das will ich dir alles geben, wenn du vor mir niederfällst. Weiche von mir, Satan. Jesus hat diese Versuchungen bestanden. Für uns. Wir könnten die nicht bestehen. Wenn ich 40 Tage und 40 Nächte hungern würde, ich würde sofort nach dem Brot greifen. Ganz sicher. Ich wäre schon beim ersten umgefallen. Nehmen wir uns da nicht so vollmächtig in den Mund, dass wir das alles bestanden hätten. Jesus hat es bestanden für uns. Deshalb, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wer kann die Uhr danach stellen, dass es auch nicht ausbleibt, wenn ihr eine Missionswoche oder sonst etwas miteinander plant, dass der Feind angreift. Wir hatten vor einiger Zeit eine Klausur als Vorstand und haben erlebt, dass es zum Beispiel bis zum Referenten durchgedrungen ist, dass der Feind versucht hat anzugreifen. Der Referent fuhr mit seinem Auto los, es ging kaputt. Er nahm sich ein Ersatzauto, der Reifen platzte. Das sind alles listige Anläufe. Es sollte verhindert werden. Die Frau des ersten Vorsitzenden bekam Lungenentzündung, wir mussten das Quartier ändern. Ich könnte euch eine ganze Story erzählen darüber, wie der Feind angreift. Seid sicher, wenn es ums Eingemachte geht, um Jesus und seine Botschaft, dann wird er angreifen. Und dann wisst ihr, ihr seid richtig. Wir hatten eine Missionswoche in der Nähe von Zwickau. Ich fuhr da mit dem Auto immer vor und immer gab es Streit bei den Mitarbeitern die ersten drei Abende, weil der Strom ausfiel. Die hatten so Würstle-Automaten dahingestellt und Licht und musste natürlich auch Lautsprecher da aufgestellt werden. Und dann haben sie schon gesagt, Matthias, heute Abend musst du ganz laut sprechen, ne? Wir haben keine Lautsprecher, der Strom ist ausgefallen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ich bin mit dem Auto da über so einen Huppel gefahren, da waren die Kabel gelegen, man kann es nicht aufpassen und so weiter. Ne? Und dabei, was war die Ursache? Es war weder das Auto noch die Würstle-Automaten, sondern im Gemeindeamt schaute einmal, im städtischen Gemeindeamt am vierten Abend jemand nach. Es war statt einer 16-Ampere-Sicherung eine 10-Ampere-Sicherung eingeschraubt, fälschlicherweise. Das sind die listigen Anläufe des Teufels. Damit müsst ihr rechnen. Und da waren wir dabei. Und was für eine gesegnete Woche haben wir da erlebt. Schaut weg von euch, schaut auf den Herrn, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Diese Schutzausrüstung, die Jesus uns hier anbietet, die Paulus uns hier anbietet im Wort Gottes, das bedeutet nicht, dass wir selber nun schauen, dass wir große Glaubenshelden werden, sondern dass wir in die Waffenrüstung, die Schutzrüstung Gottes hineinschlupfen. Und die wollen wir uns dann gleich noch etwas genauer anschauen. Und deshalb steht auch in der Offenbarung dieser Satz an die Gemeinde in Ephesus. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich, wie es damals war? Du hast die erste Liebe verlassen. Das ist der Vorwurf, den Gottes Wort an die Gemeinde in Ephesus stellt. Die sind fleißig, aber es fehlt ihnen die Liebe, weil sie eben nicht mehr stark in dem Herrn sind und in seiner Liebe leben, in seiner Macht leben. Sie versuchen selber und dann wird es ein Krampf. Und dann merken das andere und dann sagen die, Mensch, ihr Christen könntet aber auch mal ein bisschen fröhlicher sein, dann würde ich an euren Erlöser schon glauben, hat der Nietzsche gesagt. Da hat er ja recht gehabt. Was hat er denn gesehen? Dann wird es verbissen. Nein, lasst euch durch Jesus stark machen. Und das ist ganz wichtig, wo ist die erste Liebe geblieben? Das ist eine Frage an jeden von uns persönlich. Die möchte ich nochmal auch in dieser Predigt weitergeben. Die wird an uns gestellt, nicht nur an die Gemeinde in Ephesus. Deshalb, Jesus schenkt uns Schutz. Das ist das Zweite. Jesus schenkt uns Schutz. Wir wollen uns diese Ausrüstung einmal näher anschauen. Der Apostel Paulus, der diesen Brief ja geschrieben hat an die Epheser aus der Gefangenschaft, Er war ja, hatte ab und zu Freigang, aber ich kann mir vorstellen, am Kellerfenster vorbei gingen ab und zu mal römische Soldaten. Und man hat ja vor einigen Jahren Ausgrabungen in Pompeji gemacht, da wo der Vulkan, der Vesuv ausgebrochen ist, und hat so eine Ganzrüstung eines römischen Soldaten auch ausgegraben. Und daher kann man sich sehr gut vorstellen, dass der Paulus das als Bild genommen hat, um zu sagen, wie ist das mit dieser Rüstung? Wie ist das mit dieser Rüstung? Übrigens, vielleicht ist euch beim Lesen eins aufgefallen, bei den Waffen, ich frage es mal so in die Runde, wie viele Angriffswaffen werden aufgezeigt? Eine. 100 Punkte. Also wenn ich jetzt eine Tüte Gummibärle oder sowas hätte, würde ich sofort geben. Also eine einzige Angriffswaffe, nämlich das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Alles andere sind Verteidigungswaffen. Das nur mal vielleicht noch wichtig vorneweg zu sagen. Aber jetzt schauen wir uns das alles einmal in Ruhe an. Es ist natürlich nicht eine Ausgrabung aus Pompeji, ne, sondern es ist für eine, dass man es ein bisschen verfolgen kann hier. Also, Gürtel der Wahrheit. Gürtel der Wahrheit. Der alles zusammenhält. Es geht hierbei nicht um eine Sammlung von richtigen Sätzen. Das ist auch wichtig. Man kann ja das Glaubensbekenntnis, wie wir es gerade gesprochen haben, als sagen, das ist alles richtig. Das ist alles wahr. Aber es ist nicht ehrlich. Man steht nicht dahinter. Es ist nicht echt. Und darauf kommt es an, dass wir wahrhaftige und echte Worte machen, verlässliche Worte. Und das braucht unsere Zeit. Man hätte ja auch sagen können, naja, wir setzen den Gottesdienst mal um 10 Uhr an und wenn wir da als Vorbereitungsteam um 10:30 da sind, dann langt es auch noch. Das ist sehr verlässlich. Irgendwann fangen wir dann schon mal an. Und irgendwann werden dann vielleicht alle auch mal kommen. Unsere Zeit braucht Verlässlichkeit und Ehrlichkeit und wir merken ja auch in unserer Gesellschaft und auch in unserem Staatswesen, wie dringend notwendig das wäre, wenn endlich mal die Wahrheit gesprochen würde. Wenn endlich mal Verlass wäre auf das, was man vor der Wahl sagt, dass man es auch nach der Wahl noch macht. Das kann einen ja schon umtreiben. Und wollen wir jetzt nicht allgemein auf alle Politiker schimpfen, das ist mir sehr ferne, aber manchmal denke ich mir, was ist das für ein Vorbild für unsere Jugend, wenn man da merkt, da kannst du dich nicht mehr verlassen drauf. Vor der Wahl so, nach der Wahl anders. Wie geht es in unserer Gemeinde, wie geht es mit meinem persönlichen Leben, was verspreche ich alles und was halte ich nicht? Ja, Herr, dein Wort ist die Wahrheit, heilige sie in der Wahrheit, betet Jesus. Und es bedeutet, Jesus redet immer wahrhaftig mit uns, immer ehrlich, auch wenn mir das manchmal nicht gefällt. Ich bin ja im Reisedienst unterwegs und da ist man viel auf Autobahnen und anderen Straßen unterwegs. Manche Blitzgeräte gefallen einem überhaupt nicht. Die gibt es bei euch ja auch haufenweise, aber auch der Freistaat Sachsen muss ja Geld verdienen. Und da überlegt man sich, Mensch, da wieder ein Kästle und wieder eins und noch eins und ist das so sinnvoll? Und manchmal sind auch Autofahrer auf der Fahrbahn, da bin ich manchmal froh, wenn ich alleine bin, dass das niemand mithören muss, was ich da so halblaut vor mich hinrede. Und dann sagt Jesus, und jetzt begegnest du den auf dem Rastplatz? Noch mit deiner Autonummer, ERH, er hilft, JC, Jesus Christus. Johannes 3, Vers 16, jetzt wisst ihr meine Autonummer. Vielleicht kommt er sogar und fragt dich, und dann, was hast du über den Mann gedacht gerade? Also es kann sein, dass Jesus sehr persönlich mit dir heute Morgen und mit mir spricht, das macht er immer. Wir können das ablehnen, wir können uns weigern, aber er wird immer auch die Wahrheit mit uns sprechen und er tut es in Liebe. Er will nämlich, dass wir da ankommen. Er will nicht, dass wir verunglücken. Es wird ja heute manchmal so ein Gegensatz gebracht, so nach dem Motto, Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Ja? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Zugspitze. Ich bin mit der Gruppe von Vätern und Söhnen von der Zugspitze auf dem Weg runter zur Rheintalanger Hütte, das liegt also Richtung Garmisch. Und da kommt uns eine Gruppe entgegen, leicht bekleidet mit Flipflops. Ja, gibt's ja, ne? Gibt's ja Wanderer, die sagen, ach, ich habe mir den Weg nicht so genau angeschaut. Und ich habe die eine da gefragt, habt ihr noch anderes in eurem Rucksack? Nö, wir sind jetzt halt mal losgegangen. Da habe ich gesagt, ja, aber das letzte Stück da zu der nächsten Hütte würde ich euch abraten. Da ist ein Geröllfeld und da wird steil und mit der Ausrüstung. Wisst ihr, was die gesagt hat? Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben uns das nicht so genau angeschaut. Wir glauben, wir gehen mit euch wieder zurück. Die hat nicht gesagt, sie drohen mir. Die hat gesagt, danke für die Warnung. Und jetzt wissen wir den Unterschied. Gottes Wort warnt aus Liebe. Jesus warnt aus Liebe. Er droht nicht. Das ist was ganz anderes. Und wer von uns würde denn eine Wandergruppe oder seine eigenen Kinder ins Verderben schicken nach dem Motto, geh halt, ist doch egal. Und so warnt auch Gottes Wort aus Liebe. Und deshalb redet Jesus die Wahrheit mit uns, damit wir nicht verloren gehen, keiner von uns. Das ist ganz wichtig, diesen Unterschied wahrzunehmen. Das ist eine ganz andere Bedeutung, wenn ich jemand warne aus Liebe, als wenn ich ihm drohe. So macht es Jesus aber. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, auf ewig verloren geht. Und darum redet er die Wahrheit mit unserem Leben. Und manchmal sind dann auch schwierige Gänge notwendig. Wir brauchen unserem Herrn nichts mehr vorzumachen. In Jakobusbrief heißt es, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Damit ihr gesund werdet. Macht ihr das? Ich denke schon, ich hoffe es. Wenn nicht, fangt an damit. Es gibt Menschen, vielleicht habt ihr schwierige Gänge zu machen, aber wenn wir in der Wahrheit nicht mehr leben, dann kommt es zu unglaubwürdigen Wahrheiten, zu Halbwahrheiten und dann kommt es auch zu Spannungen. Deshalb nehmt den Gürtel der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit. Jesus redet die Wahrheit. Dann den Panzer der Gerechtigkeit. Bedeutet das, dass wir alle ein dickes Fell bekommen sollen? Ich wünschte es mir manchmal, sage ich euch ehrlich, dass mir so manche Dinge so wie Öl runterlaufen nach dem Motto so, das betrifft mich gar nicht. Es geht aber nicht. Mir geht es immer so dicht dran. Ich kann das nicht so abschütteln. Nein, darum geht es nicht. Wir sind verwundbar durch unsere Schuld. Wir sind verwundbar durch den Verkläger, ich habe es gestern bereits erwähnt, der dann sagt, du Lump, ich weiß, was du gemacht hast. Am Ende ist es gar nicht vergeben. Ich weiß, wie du in deiner Jugendzeit gelebt hast. Ich bin in der Nürnberger Südstadt groß geworden. Sollte da noch jemand von meinen alten Kumpels leben und sie treffen den? Die könnten einige Storys über mich erzählen. Da rühme ich mich nicht. Aber jetzt kommt's. Da ist einer, der hat für mich bezahlt. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den hat er mir übergezogen. Da könnten mich andere verklagen. Da könnten andere über mich reden. Aber er tritt für mich ein und sagt, ich kenne dich. Das ist Vergebung. Darin sollen wir uns immer wieder hineinbegeben und das sollen wir immer wieder anziehen. Ich bin bei ihm angesehen und angenommen. Hier wohnt nicht mehr Martin Luther, so hat es mal Martin Luther dem Teufel entgegengerufen, als der durch Wittenberg geschlichen ist und gerufen hat, wohnt hier Martin Luther? Und Martin Luther reißt das Fenster auf und sagt, hier wohnt nicht Martin Luther, hier wohnt Jesus Christus. Und der Teufel hat sich geschlichen. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wenn dich wieder einer verklagt und du begibst dich unter seinen Schutz, dann darfst du sagen, Jesus, der lebt hier, der ist meine Gerechtigkeit. Und dann die Bereitschaftsstiefel des Evangeliums. Die Bereitschaftsstiefel, ist hochinteressant, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten. Wir merken, diese Schuhe, das sind keine Flipflops, das sind richtige gute Wanderschuhe. Da geht's los, da ziehen wir los mit dieser Botschaft und das geht gleich heute Nachmittag los. Wenn du da rausgehst, dann beginnt das Missionsgebiet. Beginnt gleich vor der Haustür. Da müssen wir gar nicht an Afrika und Asien und Südamerika denken. Die missionieren bereits selber sehr intensiv. Die chinesische Kirche wächst explosionsartig. Man rechnet in China mittlerweile mit 100 Millionen Christen. Ein Bekannter von mir war neulich in China und hat einen Gottesdienst besucht. Er kam gerade noch rein. 4 Gottesdienste am Sonntag am Stück. Die Leute stehen Schlange. Das ist Erweckung. Trotz Bedrückung und trotz Verfolgung wächst die Kirche. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen was davon in Deutschland ab. Wir haben momentan in europäischen Ländern etwas Wunderbares. Ich habe zwei Pastoren getroffen, den einen aus Madrid, den anderen aus Paris. Die haben in Paris die letzten Jahre 30 neue evangelische Gemeinden gegründet. Habt ihr davon in eurem Kirchenblatt gelesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Da ist eher von Strukturreform die Rede und von Zusammenlegungen und Finanz- und Gebäuden. In Madrid, dieser Pastor sagt zu mir, sie machen eine Evangelisation jetzt im Mai. Ich sage, welchen Saal habt ihr denn gemietet? Darauf sagt er, wir haben das Stadion gemietet, wir rechnen mit 18.000 Besuchern. Halleluja. Überall Erweckung in die anglikanische Kirche. Da fluten junge Leute, junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 35 die Kirchen, die eigentlich schon am Abnibbeln waren. Gott schenkt Erweckung und ich hoffe und bete, dass etwas davon in Deutschland rüberschwappt und wir etwas davon abkriegen. Es ist doch ein Wunder, dass Gottes Wort auch heute noch wirkt und Menschenherzen erreicht und hoffentlich dich heute Morgen auch. Deshalb Bereitschaftsschuhe des Evangeliums, geht hin, breitet's aus. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die Frieden verkündigen, heißt es im Propheten Jesaja. Gehen wir oder sind wir mit uns selbst beschäftigt? Laden wir ein? Wir drängen niemand, aber wir laden freundlich und werbend ein. Komm, komm, schau dir es doch wenigstens mal an. Hör doch diese Botschaft einmal, der du vielleicht gar nicht mehr Lebensmut hast, dem die Hoffnung fehlt, dem die Kraft zum Leben fehlt. Und versuchen wir, ja, uns da auch wie bei den Freunden, die den Gelähmten zu Jesus bringen, alles, aber auch wirklich alles zu überlegen. Mit Herz und Schmerz, mit Hand und Verstand. Die haben wirklich Hand angelegt, die haben das Dach aufgedeckt, um den einen zu Jesus zu bringen. Die haben sich was überlegt. Ist nicht verboten, den Verstand zu verwenden, den hat uns Gott ja auch geschenkt. Und tauschen wir die Hausschlappen mit den Laufschuhen. Die ersten Christen hießen, die des Weges sind. Die des Weges sind, die waren unterwegs. Die waren mobil. Die haben sich nicht so viel mit Immobilien beschäftigt. Ich meine, schön, dass ihr hier einen tollen Saal habt, Gemeinschaftshaus habt. Nutzt es auch reichlich. Es ist dafür da, natürlich. Es ist ein Rettungshaus. Aber überlegt euch auch, wie ihr zu den Menschen hinkommt, die eben noch hier nicht reinkommen. Betet für die. Und dann macht euch auf den Weg. Ich war vor einiger Zeit in einem Jugendgottesdienst und wir haben vorher miteinander gebetet und einer der Jugendlichen rennt nach dem Amen gleich raus und ich hinter dem her und sage, sag einmal, habe ich was Falsches gebetet? Oder so. Sagt er, nee, mir ist beim Gebet noch ein Kumpel eingefallen und den hole ich jetzt. Rennt durchs halbe Dorf. Ich fange da vorne an schon zu predigen, dann kommt er hinten rein mit seinem Kumpel, zeigt so, ne, und macht so. Das ist die Art von Jesus. Ein 16-Jähriger rennt durchs Dorf. Also wenn jetzt heute Morgen noch jemand wegrennt, kein Problem. Darum geht's, dass uns das in Bewegung bringt. Mensch, es gibt Leute, die haben noch nichts von Jesus gehört, die können verloren gehen. Hast du diese Retterliebe noch? Ist das noch bei dir vorhanden? Die Liebe zu Jesus bedeutet ja auch immer die Liebe zu meinem Nächsten, dass er ohne Jesus vor die Hunde geht. Beschäftigt mich das noch oder denke ich mir, ach naja, der weiß doch, wo das Haus ist, der weiß doch, wo die Kirche ist. Oder treibt mich das noch um? Da geht es nicht um Hektik, da geht es darum, dass wir aus der Liebe heraus den Menschen die Einladung aussprechen, freundlich, liebevoll, gewinnend. Und dass wir ihnen diese Botschaft bringen, diese rettende Botschaft, die auch unser Leben verändert hat, hoffentlich. Das Langschild des Glaubens, auch das eine Verteidigungswaffe, Vertrauen zu haben. Das Langschild des Glaubens. Einen langen Mut, habe ich gestern betont, eine Geduld. Es gab einen Bittgottesdienst in Afrika um Regen. Ist ja mittlerweile auch bei uns gar nicht so verkehrt, wenn man mal einen Bittgottesdienst um Regen macht. Jetzt war es ja wieder gut, aber manchmal kann man das ja auch mal ansetzen. Und der Einzige, der einen Regenschirm dabei hat, war ein 5-jähriger Junge. Ja, beim Bittgottesdienst hatte der einen Regenschirm dabei, weil er gewusst hat, Gott macht es. Das ist der Langschild des Glaubens. Wir brauchen solche Menschen, die ein großes Vertrauen haben, und es steckt uns ja an, das ermutigt uns doch, dass Leute damit rechnen und sagen, heute passiert etwas. Gott hält sein Versprechen. Und dann den Helm des Heils, der Rettung. Den Helm des Heils, das bedeutet auf der einen Seite Heilsgewissheit zu haben. Den Helm des Heils. Heilsgewissheit heißt, wie Paulus es einmal ausgedrückt hat, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Bist du gewiss, wenn heute dein letzter Tag ist, dass du in die Arme Jesu fällst? Du hast vorhin gebetet so schön, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hände. Bist du gewiss? Wenn nicht, hol's bitte nach. Keiner von uns weiß, wie lange er zu leben hat noch. Du brauchst diese Gewissheit. Und wenn ich mein Leben Jesus heute anvertraue, dann weiß ich, ich gehöre für Zeit und Ewigkeit zu ihm. Ich bin auf einer Freizeit des CVJMs auf einem Zeltlager am Waginger See, ist übrigens der wärmste See in Oberbayern, zum Glauben gekommen. Und ein Jahr später wurde man da Helfer und Mitarbeiter und Zeltältester. Und ein Junge, der kam nicht mehr auf unser Lager, weil er tödlich verunglückt war. Er hat den Schulweg immer durch einen Tunnel genommen, hat abgekürzt und an diesem Tag hatte der Zug Verspätung. Und es war dramatisch und auch für die Eltern sehr herausfordernd. Das könnt ihr euch vorstellen, ein 14-Jähriger, der tödlich verunglückt. Aber jetzt kommt es. In seiner Bibel war ein Zettel. Und es war der größte Trost, sowohl für die Eltern als auch für uns. Da stand drin, hatte der Junge reingeschrieben, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Hast du das schon gemacht? Dieser 14-Jährige ist bei Jesus vollendet, auch wenn 14 Jahre für ein Leben eigentlich noch keine Vollendung bedeuten. Aber er ist am Ziel. Hast du das auch schon in deine Bibel reingeschrieben? Steht es schon in deinem Herzen? Ich gehöre zu Jesus. Wenn nicht, bitte, ich bitte dich herzlich. Wir lassen hier alle stehen und liegen, damit du das festmachen kannst, wirklich. Das ist das Wichtigste. Hast du diese Gewissheit für Zeit und Ewigkeit? Das ist seine Einladung an dich heute Morgen. Und dann natürlich gehört zu der Heilsgewissheit auch, dass Gott uns den Verstand einschaltet, wach macht für die Dinge um uns herum. Und ich habe den Eindruck, das ist gerade bei Christen wirklich auch enorm, was da passiert, wenn jemand zum Glauben kommt, wie er plötzlich die Dinge in einem ganz anderen Licht sieht und von der Bibel, vom Wort Gottes her ganz andere Blickwinkel hat, eine ganz andere Perspektive hat auf diese Zeit und auf die Menschen, die ihm anvertraut sind. Ich bin da immer wieder überrascht, wie gerade auch jüngere Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, so ganz wach werden, so richtig wach werden, aus dem Schlaf aufwachen und denken. Und ich hatte mal einen jungen Mann im Jugendkreis, der war einfach nur Elektriker vom Beruf, aber der hat sich in Erlangen in der theologischen Fakultät eingeschrieben, hat da 2 Semester verfolgt. Ich sage, sag mal, Lugi, verstehst du das alles? Sagt er, ja, kein Problem. Das gibt's doch nicht. Der hat ja nicht mal Abitur. Gott schaltet uns ein. Und heute ist er auch ehrenamtlicher Verkündiger in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Was ist das für ein Wunder? Und die einzige Angriffswaffe, das Schwert des Geistes. Darüber habe ich schon gesprochen. Der Umgang mit dem Wort Gottes. Das heißt also, dass wir es lesen, dass wir es aufnehmen, dass wir es memorieren, auch vielleicht mal auswendig lernen, ganze Abschnitte lesen, nicht nur so einen Vers am Morgen, ja, das ist gut, so ein Schluck aus der Pulle, die Losung, der Lehrtext, besser als nichts. Aber auch mal zu nehmen, Mensch, Sonntagnachmittag, ich habe Zeit, was guckt man sich nicht alles an und schaut sich alles an, da kann ich doch auch mal die Bibel hernehmen und mal den ganzen Brief nochmal lesen. Macht es. Das Wort Gottes hat Macht und Kraft, diese Waffe ist leider stumpf geworden und sie wird hin und hier und her kritisiert. Wir wollen das Wort Gottes ernst nehmen. Das Wort Gottes hat wirklich Macht und Kraft, Menschenherzen zu bewegen und auch unser Herz zu bewegen. Und ich bin schon, also muss ich sagen, ich habe das straffes Programm hier an dem Wochenende gemacht, den Epheserbrief. Das ist nicht ganz leichte Kost und ich freue mich über alle, die hungrig geworden sind oder hungrig sind nach dem Wort Gottes. In einer alten Matrosenjacke am Strand angespült, hat man folgenden Zettel gefunden. Markus Rottmann, so hieß dieser Matrose. Und in dem Zettel oder neben dem Zettel lag auch eine Bibel. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und jedes weitere Mal aus Liebe zu Jesus Christus. Ein drittes. Jetzt kommt der Schlüssel, wie wir überhaupt zu der Waffenrüstung Gottes kommen. Jesus schenkt uns seine Nähe. Das Gebet schließt sozusagen die Tür zur Waffenkammer und zur Schutzausrüstung Gottes auf. Wörtlich müsste man sogar übersetzen bzw. anfügen, nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und dann in Vers 18, wobei ihr betet. Hier steht, betet alle Zeit, sondern es ist ein Anhang. Indem ihr betet, schließt sich diese Schutzausrüstung auf. Indem du sagst, Herr, ich brauche das alles. Und es steht ja nicht zufällig da. Der Paulus hat sich das nicht aus den Fingern gesaugt. Er wusste genau, was wir brauchen heute, was die Menschen damals brauchten in der Gemeinde. Also nehmt es alles in Anspruch. Und ihr kämpft nur richtig, indem ihr durch das Gebet auch wirklich fleht und Jesus für euch eintritt. Gebet macht wach. Gebet schenkt Mut und Freude. Gebet führt in die Tiefe und in die Weite. Und Gebet stärkt der Gemeinde den Rücken. Und das ist das, worüber ich mich sehr freue, dass ich meinen Dienst, aber auch wahrscheinlich ihr euren Dienst genauso, sind vielleicht auch welche am Telefon, die ihre Hände falten und für uns beten. Und jetzt auch für diese Tage hier bei euch, weiß ich genau, gibt es Menschen von Ostfriesland bis Oberösterreich, die kennt ihr alle nicht, aber ist ja auch egal, die beten für diese Tage. Und die werden mich vielleicht auch die Woche mal anrufen und sagen, und, wie war es denn bei den Sachsen? Da sage ich, es war wunderbar, es waren alle nette Leute und alles wunderschön. Ist das nicht ein Schatz, wenn man solche Beter und Beterinnen hinter sich hat? Vielleicht hast du es auch, bitte sagst ihnen, ich habe eine Not, bitte betet für mich. Und wenn jemand eine Not hat, dann darf er einen Bruder und eine Schwester bitten darum. Und Gebet ist ja keine Einbahnstraße. Jesus selber hat uns das Gebet des Vaterunser gelehrt. Wir werden es ja heute auch noch beten im Gottesdienst. Aber gleichzeitig werden wir auch eine Antwort bekommen. So wie ein Junge, er hieß Jim. Er ist jeden Tag in einer Großstadt in die Kirche gegangen um 12 Uhr. Und um 12.01 Uhr ist er wieder rausgegangen. Und der Pfarrer hat es beobachtet und hat gesagt, ja, sag mal, was machst denn du da? 12 Uhr gehst du rein, 12.01 Uhr raus. Sagt er, naja, ich gehe vor zum Altar und da bete ich, Herr Jesus, hier bin ich, dein Jim. Und dann höre ich. Und nach einer Minute sage ich Amen und gehe ich wieder raus. Denkt sich der Pfarrer, Mensch, das ist gut, das ist ja genial, was der macht, ist richtig. Der sagt hier, Herr Jesus, hier bin ich, rede mit mir. Oder bleibt er vor dem Altar eine Minute stehen und sagt Amen und geht. Dieser Jim wird krank, schwer krank, kommt ins Krankenhaus. eine schwere Operation vor ihm, aber er bekommt überhaupt keinen Besuch. Und es beobachtet eine Krankenschwester und spricht ihn an und sagt, sag mal Jim, du bist so ganz getrost, du kriegst überhaupt keinen Besuch, bist du nicht traurig? Dann sagt der Jim zu der Krankenschwester, das stimmt nicht, ich bekomme jeden Tag um 12 Uhr Besuch. Da kommt Jesus an mein Bett und sagt, hallo Jim, hier bin ich, dein Jesus. Das ist Gebet. Hallo Jim, hier bin ich, dein Jesus. Wir besuchen nicht nur ihn, er besucht auch uns. Und deswegen ist dieser Jim ganz getrost und weiß, ich bin geborgen in seiner Hand. Er schenkt mir seine Nähe. Und deshalb lasst uns freimütig immer wieder das Geheimnis des Evangeliums verkündigen, füreinander eintreten im Gebet, und ich wünsche euch noch viel Segen auch für euch in eurer Gemeinschaft, in euren Kreisen, dass noch viele Menschen diesen Retter Jesus kennenlernen und dass ihr selber euch in diesen Schutzbereich Gottes begebt und stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke weiterwirkt. Und ich bin gespannt, was ich dann einmal von euch oder so, vielleicht hört man ja mal irgendwas, wo es sagt, Mensch, da ist wieder einer dazugekommen. Was ist das für eine Freude, wenn Menschen neu zum Glauben dazukommen und einschlagen in die Hand Jesu. Das ist das Schönste, was es gibt. Und deshalb ladet ein dazu, das Wort Gottes hat auch heute noch die gleiche Kraft und Macht, und lasst euch da nicht irre machen. Es wird Menschenherzen überwältigen, es wird Menschenherzen bekehren. Wir müssen nur auf seinem klaren Kurs bleiben, und da wünsche ich euch noch viel, viel Heil und Segen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns diese Schutzausrüstung anbietest, dass wir wissen dürfen, wir sind niemals allein. Du, Herr, bist es, der unsere Macht und Stärke ist. Wir wollen nicht auf unsere Macht und auf unsere Methoden und auf unsere Kniffe sehen. Wir wollen auf dich schauen. Und du bist es, der uns schützt und der uns führt und der mit uns redet, auch heute Morgen. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, auch wenn jemand in Not ist. Wenn jemand spürt, mein Glaube ist momentan auf Sparflamme. Bitte entzünde ihn neu. Du hast gesagt, dass du den glimmenden Docht nicht auslöschen wirst und dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechen wirst. Ich bitte dich herzlich darum, dass auch wir neu, der eine oder andere neu, gewiss wird des Heils, das du geschenkt hast auf Golgatha und durch deine Auferstehung. Du bist der wiederkommende Herr, und dich loben und preisen und anbeten wir mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.